Live after Lehramt.
Und das bringt einen weg von diesem jahrelangen Planungsmodus, der dich verharren lässt im Googlen abends auf dem Sofa, in diesem panischen, halb lustlosen, halb resignierten Googlen nach irgendwelchen unzielgerichteten Lösungen. Das kannst du jahrelang betreiben. Und dann passiert parallel dazu das, was ich eingangs so plastisch unangenehm ausgemalt habe. Es geht dir nämlich kontinuierlich schlechter statt besser.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich mit dir die Frage ergründen, warum geht es so vielen Lehrkräften so schlecht und sie tun nichts? Das Thema ist Angst vor Veränderung. Und wir möchten uns heute gemeinsam mal angucken, wie man das angehen kann, sodass man sich trotz Angst auf die Veränderungsreise begibt. Denn so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es geht nicht darum, deine Angst wegzureden. Angst vor der Veränderung ist vollkommen normal und das ist evolutionär auch in unserem Gehirn so angelegt, dass man sich eben nicht verändern will. Denn unser gesamter Organismus ist auf Energiesparen ausgelegt. Veränderung ist jetzt aber alles andere als energiesparend. Wenn dein Gehirn also veränderungsscheu ist, dann ist das vollkommen normal und diese Angst, die soll dich davon bewahren, zu viel Energie zu verschwenden. So kann man es auch sehen, ne? Also Angst ist vollkommen normal. Übersteigerte Angst ist aber destruktiv. Und diese Destruktivität wird besonders deutlich an manchen wirklich auch absurden Situationen. Das sehen wir immer mal wieder im Erstgespräch, wenn jemand mit uns Erstkontakt aufsucht und ist offensichtlich an einem totalen Krisenpunkt. Total in Mitleidenschaft gezogen von der Schule. Es haben sich vielleicht auch schon erste Krankheitssymptome entwickelt. Die Person ist mutlos und so weiter, ne? Und dann fragst du dich, okay, du willst dich jetzt nicht verändern aus Angst? Was ist denn die Konsequenz, wenn du nichts veränderst? Das ist doch eigentlich die Konsequenz, vor der man Angst haben muss. Wenn du jetzt gerade nichts veränderst, was wird sich dann zuspitzen? Was wird dann in 5 Jahren deine Situation sein? Wo stehst du dann? Das ist ja eigentlich das, wofür man sich fürchten muss, jetzt gerade nichts zu verändern, ne? Aber darin ist unser Gehirn nicht so gut, diese mittel- und langfristigen Konsequenzen vorauszusehen, ernst zu nehmen und dann auch in eine Handlungskonsequenz im Jetzt umzuwandeln. Das sieht man ja zum Beispiel an den Bildern auf den Zigarettenpackungen, ne? Da können jetzt Raucherbeine drauf abgebildet sein oder künstliche Beatmungslöcher im Hals oder sonstiges. Das beeindruckt jetzt viele Rauchende so semi, denn man denkt, ja, ich doch nicht, ne? Was das Gehirn einem dann alles so sagt. Wir sind einfach nicht so gut darin oder unser Gehirn ist nicht so gut darin, diese mittel- und langfristigen möglichen Konsequenzen auf das Jetzt zu beziehen und uns zu sagen, okay, du musst jetzt handeln, damit das nicht passiert. Und das führt dann gelegentlich auch zu diesen absurden Gesprächssituationen, dass jemand dir haarklein aufzeigt, wie schlecht es ihm oder ihr durch die Schule geht, aber gleichzeitig überhaupt keine Veränderungsbereitschaft mitbringt, weil die Angst so groß ist. Und das wollen wir uns heute angucken. Diese destruktive Angst, die dich davon abhält, deine Situation zum Besseren zu verändern. Denn Veränderung, das ist ja nicht automatisch genau die Maßnahme, vor der du am allermeisten Angst hast, möglicherweise. Vielleicht ist das ja die Kündigung und der Neubeginn in einer neuen Karriere. Das wäre jetzt vielleicht für den einen oder anderen das Maximum. So, oh Gott, das könnte ich mir nie zu meinem jetzigen Zeitpunkt vorstellen. Oh nein, ich kann gar nicht erst daran denken. Ist ja vollkommen in Ordnung. Das heißt aber ja nicht, dass Veränderung zum Positiven nicht möglich ist. Veränderung zum Positiven kann doch auf viele Arten und Weisen funktionieren. Vielleicht Ist das für den einen oder anderen die Kündigung des Lehrberufs? Vielleicht aber auch nicht. Du wirst es aber nicht wissen, wenn du nicht losgehst. Und wir sehen das in unserer täglichen Arbeit, wohin das führen kann, wenn jemand zu lange dieses Problem aussitzt, zu spät ins Handeln kommen möchte. Und wir sehen das darin, dass wir mit vielen Personen sprechen, die schlichtweg zu krank und zu tief in einer Krise hängen, um irgendwie im Coaching was zu erreichen. Da wurde das Thema dann aber nicht ein Jahr verschleppt, sondern 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Und das heißt, diese Person ist oft schon krank, handlungsunfähig und es gibt im Privatleben sonstige Konsequenzen gelegentlich auch. Das heißt, Beziehung ist vielleicht zerbrochen, auch an ständiger Unzufriedenheit, an Depression und Krankheit und Überlastung und nicht emotional verfügbar sein in dieser Beziehung. Vielleicht schildern uns diese Personen, dass sie ihrer Elternrolle oder dem, wie sie sich als Mutter oder Vater das mal vorgestellt haben, überhaupt nicht gerecht werden, dass sie nur noch überreizt sind, ihre Kinder anschreien, weil einfach am Ende des Schultages überhaupt nichts mehr da ist an Geduldsfaden, den man für seine eigenen Kinder dann noch übrig hat. Und so, dass sich das auch wirklich in Bindungsproblemen mit den eigenen Kindern dann manifestiert. Es kann sein, dass der Freundeskreis verkümmert ist. Es kann sein, dass sich da wirklich schon eine Depression ausgebildet hat oder körperliche chronische Erkrankungen. Das alles kann passieren, wenn man einen gewissen schmalen Grat nicht abpasst. Und das ist der schmale Grat zwischen es geht mir noch nicht schlecht genug und jetzt geht es mir zu schlecht. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, es geht mir jetzt echt schlecht, aber um die Veränderung anzugehen, da geht es mir jetzt offensichtlich noch nicht schlecht genug. Dafür muss ich noch mehr leiden, damit ich endlich ins Tun komme. Dann ist diese Folge für dich. Denn ich möchte dir heute einige hilfreiche Ansätze präsentieren, wie du auch jetzt schon losgehst, ohne dass es dir zu schlecht geht. Denn dann ist dein Thema vielleicht nicht mehr Coaching oder eigenständig dich verändern können, sondern dann ist dein Thema möglicherweise Therapie und Klinik und vielleicht nicht nur ein Aufenthalt, sondern mehrere und jahrelange Rehabilitation und Zusammenpuzzeln der Scherben deines Privat- und Berufslebens. Jetzt habe ich aber genug den Teufel an die Wand gemalt und jetzt kommen wir zu Lösungsansätzen. Und dazu habe ich dir eine kleine Geschichte mitgebracht, die einige Lösungsansätze schon mal präsentiert. Und diese Geschichte ist ein Auszug, vielleicht ist das sogar eine Reise in deine Kindheit, ein Auszug aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Viele von uns sind damit groß geworden, Augsburger Puppenkiste. Und vielleicht kannst du dich sogar noch an die Episode erinnern, die ich dir jetzt erzähle. Es geht nämlich um den Scheinriesen namens Turtur. Und wenn ich vom Scheinriesen rede, dann jetzt im Sinne von Risiko. Der Scheinriese, der sich da am Horizont auftürmt, das, was mir die Angst auslöst, dieses Risiko. Wir gehen mal in die Geschichte. In dem Kinderbuch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, da gibt es ein Kind, Jim Knopf, und einen Erwachsenen, das ist Lukas, und die sind gemeinsam auf der Insel Lummerland unterwegs und erleben dort verschiedene Abenteuer. Und sie haben ein Gefährt, nämlich die Lokomotive von Lukas, und das ist die Lok Emma. Eines Tages verirren sich Jim und Lukas in einer Wüste. Dort bemerken sie am Horizont eine riesige Gestalt. Und Jim ist erstmal verängstigt, weil er natürlich sieht, oh Gott, ein Riese, was ist das? Und versteckt sich. Aber Lukas geht voran und da folgt Jim ihm so ganz zaghaft und zitterig. Und sie nähern sich dieser Gestalt langsam. Und als sie näher und immer näher kommen, da schrumpft dieser Riese mit jedem Schritt, den sie auf ihn zugehen. Und dieser Riese erweist sich schließlich als Mann von ganz normaler Größe, als sie nämlich dann voreinander stehen. Und dieser Mann, der stellt sich vor als Herr Turtur. Und Herr Turtur ist ein sehr einsamer Mann, weil viele Leute von ferne vor ihm Angst haben. Denn von ferne erscheint er riesig und furchteinflößend. Und wenn man vor ihm steht, dann merkt man, das ist eigentlich ein ganz friedlicher und geselliger Mensch. Aber durch die Furcht der Menschen vor ihm ist er sehr allein. Was sagt uns diese Geschichte vom Scheinriesen? Ich habe gerade eingangs schon gesagt, diesen Scheinriesen, den würde ich jetzt einmal metaphorisch einspannen bei uns für das Risiko. Das, wovor manche so übersteigerte Angst haben. Das, was da irgendwo in der Ferne am Horizont so drohend lauert, sich abzeichnet. Oh Gott, ich mag gar nicht hinschauen. Und drauf zugehen, schon gar nicht. Und wenn wir jetzt in die Geschichte gehen und ich wende meine interpretatorischen, hart ausgebildeten Literatur- und Sprachenlehrer-Skills an und gucke mir an, wie löst sich die Situation in der Geschichte auf, dann kann ich da tatsächlich 3 Strategien von ableiten, die ich mit dir mal durchgehe. Punkt 1 ist Wissen erweitern. Denn Lukas und Jim wissen ja gar nichts über Herrn Turtur. Hätten sie von Anfang an gewusst, dass der Schein trügt und wie sie ihm dann begegnen können, dann hätten sie das doch ganz anders eingeschätzt. Sie waren also gar nicht in der Lage, das Risiko objektiver zu bewerten, sondern mussten ganz subjektiv von ihrem Augenschein ausgehen. Also ist Punkt 1 wirklich die Erweiterung von Wissen, um eine aufgeklärte Entscheidung und eine aufgeklärte Strategie dann auch entwickeln zu können. Und welches Wissen meine ich da? Naja, das ist zum einen das Formalitätenwissen. Also, was bedeutet es, mich zu verändern? Rein formal. Was habe ich denn für Optionen? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Optionen? Was muss ich da in Kauf nehmen? Was kann ich gewinnen? Was wären denn meine Optionen nach der Veränderung? Also, was passt zu mir? Was könnte ich beruflich tun? Aber auch mein Wissen über die jetzige Situation vertiefen. Was stört mich wirklich? Was davon kann ich verändern? Was davon ist strukturell angelegt und ich kann es nicht verändern, vielleicht kann ich es aber tolerieren. Wie kann ich damit einen besseren Umgang finden? Ja, und das meine ich mit Wissen. Viele klopfen ja auch bei uns an und wollen einfach nur irgendwelche Rechtsauskünfte haben. Das ist ein Teil davon, aber noch lange nicht der relevanteste. Aber es gehört zu einer aufgeklärten Entscheidung und auch dazu, die richtige Strategie für sich zu entwickeln. Also Wissen erweitern ist Strategie 1, um auch deine Angst eindämmen zu können, denn es befähigt dich zu einer objektiveren Risikobewertung. Das, was du dir vielleicht übersteigert groß im Kopf ausgemalt hast, ist, wenn du mehr darüber weißt, ja vielleicht gar nicht mehr so monströs. Kommen wir zu Strategie 2. Und das ist in dieser Erzählung ja ganz offensichtlich auf den Riesen zugehen. Sie bewegen sich auf Herrn Turtur zu und dadurch wird er kleiner. Und das würde bedeuten, dass du losgehen solltest. Aber genau davor hast du ja Angst. Wie machst du es also? Du gehst in sehr, sehr kleinen Schritten, in Baby Steps voran. Und bei jedem Minischritt nach vorne merkst du, passiert was? Passiert nichts? Was passiert? Oh, hat gar nicht wehgetan. Ah, war besser als erwartet. Ach, das war aber jetzt ein Positiverlebnis. Okay, das sollte ich eher nicht tun. Vielleicht versuche ich es mal in eine andere Richtung. Ja, so geht's. Das wirst du aber erst wissen, wenn du losgehst. Und seien die Schritte auch klein. Das ist überhaupt kein Problem. Denn beim Gehen passiert sehr, sehr viel. Auf ganz vielen Ebenen. Du erweiterst dein Wissen, du kommst ins Tun, das entwickelt eine Eigendynamik und das wirkt sich positiv auf dein Selbstbild aus. Ich bin jetzt jemand, der was tut. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich bin nicht der Schisshase, der hier sitzt und sich nichts traut, sondern ich wage mich auf dieses Eis oder auf dieses Parkett. Und ich bin jemand, der beginnt, was zu tun. Und mit jedem Schritt merke ich, dass ich wachse, dass ich Bestätigung bekomme. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber ich tue was und ich merke, das gibt mir was und ich fühle mich plötzlich mit jedem Schritt handlungsfähiger und ich fühle mich jedem weiteren Schritt mehr gewachsen. Und damit trainiere ich meinen Handlungsmuskel oder meinen Mutmuskel, wenn du so willst. Und ein weiteres Thema holt uns dabei ein, bei diesem ich gehe auf den Riesen zu, und das ist das Thema Fehlerkultur beziehungsweise Fehlerfreundlichkeit. Denn was ist denn, wenn du den Fuß mal falsch setzt? Brichst du dann die Reise ab? Wie gehst denn du damit um, wenn du einen kleinen Rückschlag bekommst? Und der wird natürlich kommen. Das heißt, du kannst dem nur begegnen, wenn du einkalkulierst, na, da wird nicht jeder Schritt ein Treffer sein. Aber wenn schon mal 60% aller Schritte ein Treffer sind, ja, dann komme ich doch voran. Besser noch 70. Aber damit kalkuliere ich ein, dass 30% jetzt vielleicht auch einfach erstmal nicht so ganz zielführend sind. Ist aber okay. Ich lerne ja, ich bin ja auf dem Weg. Hauptsache, ich komme voran. Fehlerfreundlichkeit ist eine Grundvoraussetzung, dir zu erlauben, dass es nicht direkt die perfekte Lösung sein muss, die du da von Sekunde 1 an als große Glühbirne über deinem Kopf schweben hast, sondern dir erlauben, dass das auch ein kleiner Try-and-Error-Prozess sein darf, der nicht immer einfach fällt, aber der dich voranbringt und der dich wachsen lässt. Und nicht ungnädig mit dir zu sein, wenn die ein oder andere kleine Fehlentscheidung oder Sackgasse dabei ist, denn du gehst voran. Und das bringt einen weg von diesem jahrelangen Planungsmodus, der dich verharren lässt im Googlen abends auf dem Sofa, in diesem panischen, halb lustlosen, halb resignierten Googlen nach irgendwelchen unzielgerichteten Lösungen. Das kannst du jahrelang betreiben. Und dann passiert parallel dazu das, was ich eingangs so plastisch unangenehm ausgemalt habe. Es geht dir nämlich kontinuierlich schlechter statt besser. Denn die perfekte Lösung, die gibt es nicht, beziehungsweise die ist schon gar nicht planbar, ohne loszugehen. Gute Lösungen ergeben sich dadurch, dass du losgehst und auf dem Weg einen viel größeren Handlungshorizont bekommst. Auf dem Weg lernst du doch erst deine Optionen kennen. Und nicht, wenn du von hier, von der anderen Seite der Wüste, nach hinten guckst, wo der Riese steht, ja, keine Ahnung. Du verstehst doch erst, wo die kleinen Oasen sind oder was weiß ich, wenn du einen Schritt vor den anderen setzt. Es geht also nicht darum, wie kann ich jetzt diesen Monsterschritt tun, der für mich mega emotional und angstbesetzt ist, sondern was kann ich jetzt tun mit meinen jetzigen Ressourcen, mit meinem jetzigen Mini-Mini-Mini-Mutmuskel. Der wächst aber. Okay, auf den Riesen zugehen, das ist Strategie 2. Und wir sehen das immer wieder, wenn Menschen mit uns die Arbeit beginnen. Wir sind wirklich kleinschrittig in unserer Arbeit. Und am Anfang reflektierst du viel und musst noch wenig ins Außen gehen. Und das kommt dann nach und nach. Und durch die Strukturen, die wir unseren Kundinnen und Kunden bieten, auch mit den Fokusgruppen, dass man sich wirklich gut austauscht mit Gleichgesinnten, hat man immer wieder die Spiegelfläche. Was machst du? Wie löst du das? Ja, puh, komm, wir machen es gemeinsam. Und dann schaffst du diese Baby-Steps. Und dadurch sehen wir es immer wieder, dass Menschen, die das gar nicht so für möglich gehalten hatten, relativ schnell Ergebnisse für sich erarbeiten, von denen sie selbst überrascht sind. Wie schnell sich auch emotionale Knoten lösen, wie schnell sich bestimmte Klarheiten einstellen, wenn man losgeht. Kommen wir zur Strategie 3, und das ist die Persönlichkeitsentwicklung. Damit will ich sagen, dem Riesen auf Augenhöhe begegnen. Denn der ist ja gefühlt sehr groß, oder das Risiko ist ja gefühlt sehr groß. Ja, man wird sich irgendwie auf der Mitte treffen müssen. Klar wird der kleiner, wenn du darauf zugehst. Wäre aber nicht schlecht, wenn du auch wächst auf diesem Weg Und was meine ich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung? Das ist ja auch ein total verschlissenes Wort. Da denke ich direkt an so die Chaka-Chaka-Coaches der 90er Jahre oder auch an den Instagram-Coaching-Sumpf, an dem dir das Blaue vom Himmel runter erzählt wird. Persönlichkeitsentwicklung ist also schon echt ein verbranntes Wort. Was meine ich in dem Kontext damit? Es geht vor allen Dingen aus meiner Sicht um deine Haltung und dein Selbstbild. Und ja, lass uns das Wort Mindset dafür verwenden, aber nicht nur das. Es geht auch um ein Ergründen der Glaubenssätze, dieses gesamten Gedankenkonstruktes, das dich an Ort und Stelle hält und das dir alles Mögliche einflüstert. Das musst du dir bewusst machen, damit du es überhaupt behandeln kannst. Und dazu begleiten wir auch unsere Kundinnen und Kunden in die gezielte Reflexion ihrer Glaubenssätze und in die Transformation. Denn darin liegt ein ganz großer Schlüssel. Ein wichtiges Wort dabei ist das Selbstbild. Ich habe es vorher schon mal fallen lassen. Das Selbstbild von, ja, ich bin jemand, der losgeht. Und nicht, ich bin jemand, der sich verkriecht, dem alles zu viel ist, der nicht so leistungsfähig ist, der bei Stressbelastung auch schnell zusammenklappt. Das sind ja Sachen, die erzählen wir uns über uns selbst und übertragen die auf unser gesamtes Selbstbild. Vielleicht sind das aber singuläre Sachen, die dir nur in bestimmten Kontexten begegnen, aber du verallgemeinerst das. Ich bin dem nicht gewachsen. Und vielleicht bist du schon auf diese Konzepte Growth Mindset und Fixed Mindset gestoßen und diese übersteigerte Angst, dieses Beharren auf der perfekten Lösung und dieses nicht sich Fehler erlauben, mit dem Rotstift immer gedanklich unterwegs sein. Das ist ganz typisch für ein Fixed Mindset, also für ein statisches, fossilisiertes Selbstbild. Ich bin halt so. Wie sehr nervt es dich, wenn deine SchülerInnen von sich behaupten, ich kann einfach kein Mathe? Ja, das Gleiche behaupten ganz viele Lehrkräfte über sich, wenn es an Veränderungen geht. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin da einfach ein bisschen ängstlich. Nein, bist du nicht. Das ist die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst. Und das ist der große Gamechanger, wenn du dir beginnst, andere Geschichten über dich zu erzählen. Das schaffst du aber nur, wenn du vorher auch beginnst, anders zu handeln, im kleinen Rahmen. Also weg vom statischen, fossilisierten Selbstbild hin zu einem Wachstums-Selbstbild von ich bin selbst ein Lernender, ich bin unterwegs, ich versuch's. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt es beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Ich werde mich verändern, ich kann mich verändern und auf dem Weg werde ich viele Erkenntnisse haben, die alle mich stärken, meine Handlungsoptionen erweitern und mein Weg geht immer weiter. Der hört nicht auf mit dem nächsten Job, mit dem perfekten Job oder mit der Pension oder so, sondern ich bin und bleibe ein lernendes und wachsendes Wesen. Und ich gucke, was mir gefällt und ich kann immer wieder neu entscheiden und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist die zum jetzigen Zeitpunkt genau das Richtige für mich und wenn die in 5 Jahren anders aussieht, dann kann ich Entscheidungen neu treffen, dann kann ich meinen Weg justieren, denn ich bin nicht sklavisch darauf angewiesen, dass genau das eine Szenario aufgeht und kein anderes. Ich bin breit aufgestellt und das bin ich, weil ich weiß, was ich kann, wer ich bin und was ich will. Und einen letzten Punkt möchte ich dir noch mit auf den Weg geben und das ist, kenne dein Wofür. Wofür möchtest du dich denn verändern? Nicht unbedingt warum, also die Kausalität dahinter, ja, weil ich in Schule so unzufrieden bin, weil mich das stresst, weil mich das krank macht, sondern wofür in die Zukunft gerichtet. Dafür, damit ich ein glückliches Leben führe, dafür, dass wir in unserer Beziehung wieder mehr Zeit füreinander haben, dafür, dass ich die Bindungsqualität zu meinen Kindern stärken kann, dafür, dass ich meinen Kindern ein gutes Vorbild sein kann, dafür, dass ich wieder Wochenenden habe, dafür, dass ich wieder lernen darf, dafür, dass ich wieder Freude am Leben habe, dafür, dass ich wieder zum Sport gehen kann, dafür, dass ich meine chronischen Rückenschmerzen loswerde und so weiter und so weiter. Schreib dir das auf. Wofür möchtest du deine Situation denn verändern? Wohin willst du? Und da muss jetzt nicht schon der alternative Job stehen oder das berufliche Ziel, sondern was ist der emotionale Gewinn? Was ist der private Gewinn, der wirklich der Hebel für diese Veränderung ist? Noch mehr als die Flucht. Und dann hast du die notwendige Basis, um deine Ängste im Zaum halten zu können und erste Schritte dir zutrauen zu können. Und ich habe anfangs davon gesprochen, dass die Angst vor der Veränderung vollkommen normal ist. Die ist evolutionär in unser Gehirn einprogrammiert als Selbsterhaltungs- und Energiesparprogramm. Also dein Gehirn wird dir immer wieder dieses Schnippchen schlagen, denn so ist es gestrickt. Die Angst, die wird da sein. Aber die übersteigerte Angst, die destruktive Angst, die solltest du hinterfragen in dem Moment, wo du nicht mehr handlungsfähig bist. Und darum sollte deine Frage lauten: Wie kann ich trotz und mit meiner Angst ins Tun kommen und nicht, wie kann ich meine Angst loswerden? Und es wird so gerne der Mut ins Feld geführt. Also hätte ich doch nur Mut, ich bin mutlos. Verabschiede dich doch von diesem Konzept Mut, denn es geht eher darum, veränderungskompetent zu werden. Vielleicht ist die Angst, die du spürst, auch eine momentane Veränderungsinkompetenz. Und unter dem Gesichtspunkt, da merkt man, ach, das ist erwerbbar. Ich kann da Kompetenzen ausbilden und dazu gehört zu beginnen. Im Change Management spricht man auch von Übergangskompetenz. Und da ist auch der Aspekt des Aushaltens mit dabei. Ich halte es aus, dass das noch nicht fertig gebacken ist, dieses Brot, sondern dass das noch bäckt und dass vielleicht in einem Übergang auch mit einkalkuliert ist, dass da nicht alles ganz glatt läuft. Das gehört zur Veränderung dazu. Aber wenn ich die dazu notwendigen Kompetenzen mitbringe, nämlich die notwendige Haltung, das notwendige Selbstbild und das Handeln, dann wird dieser Weg für mich begehbar. Und wenn du das gehört hast und du sagst, oh, pff, ja, genau, da hast du jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen, weil das bin ich mit diesen Ängsten. Und ja, ich bin genau an dem Punkt. Es tut mir einfach gerade noch nicht weh genug. Aber ich weiß nicht, wo ich in 2 Jahren stehe. Dann solltest du das als Zeichen nehmen, dass es jetzt doch Zeit ist, loszugehen, solange du es kannst. Und wenn du das machen möchtest, mit kompetenter Begleitung an deiner Seite, mit Personen, die dich mit genau dem notwendigen Wissen und den notwendigen Strategien für Baby Steps ausstatten, für Baby Steps, die du mit deinen jetzigen Ressourcen bewältigen kannst, ohne sofort in den Panikmodus zu verfallen, sondern Schritt für Schritt selbstsicherer zu werden, dann hast du natürlich wie immer die Möglichkeit, dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Du findest den Link dafür wie immer in den Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de und vielleicht sprechen wir dann schon bald gemeinsam darüber, wie du deine Ängste so im Zaum halten kannst, dass du handlungsfähig wirst, dass du mit den von uns vordefinierten Baby Steps dich nach vorne bewegst, immer handlungsfähiger wirst, immer selbstsicherer wirst, deine Optionen austarierst, eine informierte Entscheidung treffen kannst. Ja, und letztlich wofür? Um deine Lebensqualität zum Besseren zu transformieren. Sei es irgendwann vielleicht mit der Kündigung und einem Berufswechsel oder sei es auch im Lehrberuf. Denn das wirst du nur wissen, wenn du losgehst. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.